Dosenfischen, der Podcast live aus dem Zwischen den Küchenstudio mit nur einem besetzten Mikrofon heute bei der Ausgabe 117. Ja, Kinder werden manchmal krank und dann kann man überhaupt nichts machen, vor allem nicht, wenn die Kinder so plötzlich krank werden, dass sie danach die Pläne ihrer Väter komplett über den Haufen werfen. Beim Herrn Abba war das heute so, weshalb ich heute hier ganz alleine wieder eine kleine Show zu moderieren, die Ehre habe. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass ich nicht auch noch den Live-Computer bedienen muss, sondern hier mit einer relativ entspannten Nummer, sag ich mal, auskomme, die ich ganz allein bestreite. Absicht war es nicht. Wir hatten bis eben noch vor, einen Cache gemeinsam zu warten, den wir auch gemeinsam gelegt haben. Es geht um den Schlosspark Drei Lützow. Da ist jetzt dann endlich die Riesenstation wirklich abgekackt, offenbar. Jedenfalls habe ich da jetzt für Nachschub gesorgt und dann leider kam die verhängnisvolle SMS, die mir mitteilte, Junge, du bist heute ganz allein. Ganz allein bin ich ja nicht, denn ich habe immerhin die Stadt im Rücken und ich habe sozusagen das Bewusstsein, dass ihr, liebe Hörer, mit Kopfhörern, mit eurer Anlage, womit auch immer, hier dem neuen Sound aus dem Zwischen den Küchenstudio lauscht. Ein paar Mails habe ich angesammelt. Ich habe eine kleine Tour gemacht, die unter anderem auch mich an verschiedene Caches geführt hat. Wir haben weiterhin so ein bisschen das Beste aus meinem Feedreader der vergangenen Woche. Da ist so einiges passiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Geocaching und verwandten Blogs waren alle ziemlich eifrig, haben alle ziemlich schöne Geschichten ausgegraben. Auf viele davon möchte ich heute in dieser kleinen Solo-Nummer verweisen. Anfangen aber möchte ich mit der kleinen Tour, die ich sonst gern dem Abba vorgeschwärmt hätte, und ich tue jetzt einfach so, als säße er mir gegenüber, so dass ich davon berichten kann mit dem berühmten Leuchten in den Augen. Es dürfte auch der Letzte mitbekommen haben, auch dem Letzten dürfte es nicht entgangen sein, dass die Lesebühne Schmalz und Marmelade sich auf Tour gemacht hat, das dritte Mal bereits nach Böhnen, das zweite Mal nach Köln. Köln war nämlich letztes Jahr so großartig, inklusive einem kleinen ungelisteten Event vor der Tür des Severin in der Kölner Südstadt, sodass wir gesagt haben, da wollen wir unbedingt wieder hin. Und Gott sei Dank trafen wir da auf ganz offene Ohren. Ficky hat uns unterstützt, Tünnes ist eingesprungen und hat Organisationen betrieben wie ein Wilder, hat irgendwie ganz großartig, bin 0,3 Örtlichkeiten für uns ausgemacht, an denen wir spielen können. Eine davon war es dann auch. Tünnes hat dafür gesorgt, dass die Presse Bescheid wusste. Nee, das war ganz weit vorn, also dafür schon mal vielen Dank von hier aus. Vorher aber, denn ich würde gern chronologisch vorgehen, ein kleines Wort zu unserem Abstecher nach Paderborn. Wir hatten nämlich Coinschulden und die ließen sich auf dem postalischen Weg bei jedenfalls einem Versuch, den ich unternommen habe, nicht wirklich ausräumen, diese Schulden. Insofern habe ich mir gedacht, wir fahren einfach mal an Paderborn vorbei, schmeißen da ein paar Coins in den Briefkasten und essen gleich lecker Mittag und gucken uns mal um, was es da so für außergewöhnlich freundliche Caches gibt. Paderborn, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht, war ein nettes kleines Städtchen. Diese ganze Innenanlage da um den Dom herum ist ja doch allerliebst. Das Drei-Hasen-Fenster sieht tatsächlich aus, wie es auf der Coin aussieht. Ich habe gleich ein Foto twittern müssen, natürlich vor Begeisterung. Paderborn hat Spaß gemacht. Dazu gab es noch, auch wenn ich Wortspiele hasse, ein recht angenehmes Essen in der Barcelona. Haben wir es? Barcelona. Direkt in der Innenstadt. Von da aus konnten wir auch gleich mehrere Caches ausmachen. Ein Earth Cache haben wir gemacht. Wir haben den Tradi vor Ort sozusagen gemacht. Steht ja auch in der Beschreibung. Insofern darf ich sagen, da geht man in ein Büro, sag ich mal, in einen Raum, der für den Empfang von Gästen gedacht ist. Sagt, man hat einen PIN abzugeben, kriegt einen PIN in die Hand gedrückt und kann sich ins Logbuch eintragen. Das war super, das ging total unproblematisch. Wir hatten leider nicht vorher geguckt, deswegen hatte ich keine von unseren Dosenfischer-Pins dabei. Ein, zwei habe ich davon ja noch. Insofern mussten wir ganz pinlos dort ankommen und uns von der Dame an der Rezeption sozusagen Gnade vor Recht ergehen lassen, durften uns aber jedenfalls ins Logbuch eintragen. Ein anderer Cache auf einem wunderschönen Domplatz, also hinter dem Dom, auf einem wunderschönen Platz in einem alten Baum. Hervorragend, auch ein super schöner Cache. Ließ sich dank des klassischen Fototricks, wir sind Touristen, auch ziemlich gut heben. Der Earth Cache dann wiederum befasste sich mit den Quellen in Paderborn. Das ist ja offenbar, ohne dass ich mich detailliert informiert hätte, was ganz Besonderes, dass da in so auf kürzester Strecke sozusagen ein Flüsschen durch Paderborn fließt und zwischendurch auch noch ganz, ganz viele kleine lustige Quellen aufmacht. Ein dazugehöriges Gebäude haben wir leider nicht gefunden, aber die Fragen ließen sich ja auch sonst relativ leicht beantworten. Ja, das war mit dem Herrn Ivalo ein wunderbarer Abstecher. Wir haben dann immer noch so von Ankunft an haben wir getwittert, in der Hoffnung, dass vielleicht ja noch jemand uns hört und sagt, ach Mensch, so ganz spontan komme ich jetzt mal dazu und sage euch guten Tag. Das war natürlich vor allem mit Blick auf den Paddertaucher, aber da wir es vorher irgendwie verpeilt hatten, Bescheid zu sagen, dass wir in Paderborn vorbeifahren, wurde das natürlich so kurzfristig nichts. Weiter ging es für uns nach Böhnen. In Böhnen hier wird ja einen der alten Fördertürme, der ist stehen geblieben. Zeche rundherum gibt es schon lange nicht mehr. Dieser Förderturm ist mittlerweile in Hand eines, also des Kreises, der kümmert sich sozusagen um die Vermietung. Da werden also große Raves gefeiert. Da können aber auch Bürger ihre Veranstaltungen drin abhalten. Und wir waren speziell bei der Bürgerstiftung des Förderturms zu Gast. Die haben uns eben schon das dritte Mal eingeladen. Und so nach dreimal, muss ich sagen, haben wir es jetzt raus. Das ist nämlich nicht ganz einfach, da alles zu stellen. Weil, ihr könnt euch vorstellen, so ein 60 Meter hoher Zechenturm, der macht ja mächtig Hall. Wer mal bei YouTube googelt, kann das sich sogar selber anhören. Diesmal haben wir das alles ein bisschen kompakter gestellt. Es gab nicht Spargel vorneweg und Schmalz und Marmelade hat eine feine Lese abgeliefert. Das war hübsch. Am nächsten Tag haben wir dann auch nicht allzu lange gepennt, weil wir ja nach Köln wollten, denn dort, so wussten wir, erwarten uns die Schlemmerkescher. Ficky war erst noch im Anflug, aber die Schlemmerkescher waren schon da und mit denen sind wir dann aber wirklich total schön ein bisschen durch die Stadt gelaufen, durch die Innenstadt, haben den einen oder anderen Cache gefunden, sogar ein Tradi dabei mit einer normal großen Dose, mit einem Regular, da war ich sehr erstaunt. Das Gebiet, wo die liegt, ist nicht ganz unproblematisch, aber für einen Stadtcache wiederum auch nicht schwierig irgendwie. Also war schon okay mit, wie gesagt, den üblichen Tarnmechanismen ging das alles. Beim Essen haben wir dann auch noch 42 Cacher getroffen, der gerade in einem Wald bei Köln vorher eine Ente aufgeblasen hat. Das werden jetzt möglicherweise nicht alle verstehen. Ich will aber auch nicht spoilern und insofern verrate ich euch jetzt nicht, bei welchem Cache er war und was da genau die Aufgabe war. Wie gesagt, wir bekamen nur zwischendurch eine kleine Twitter-Nachricht, dass der 42 Cacher bisschen später kommt, weil er noch eine Ente aufblasen muss. Das sorgte für Heiterkeit an unserem Pizzeria-Tisch. Die Bruschetta oder Bruschetta? Der Ostdeutsche sagt ja einmal Bruschetta bitte. Wahrscheinlich heißt es Bruschetta, haben wir uns am Tisch jedenfalls drauf geeinigt. Die Bruschetta mit Sardellen drauf war super, die Pizza mit Sardellen war super. Es war echt klasse Mittag, klasse Caches und wir hatten auch mal wieder die Situation, die ja nicht so häufig passiert, dass man eine Straße entlang geht und da, wo so die Koordinaten hinzeigen, wo man denkt, ja, da ungefähr fange ich gleich an zu suchen, sitzt einer und schreibt. Nachdem wir dann auch noch so im halb unauffälligen Vorbeigehen gesehen haben, dass der lustig so eine Dose neben sich stehen hatte, haben wir natürlich gesagt, okay, sei doch so nett und zeig uns noch, wo das Döschen war und dann kannst du ihn uns gleich geben. Es ging dann aber so weiter. Also sagen wir waren noch gar nicht fertig eingetragen ins Logbuch. Da tauchten auch schon die nächsten auf und es waren so Cacher mit Vehemenz, weißt du, so Cacher, die eins so richtig ernst nehmen, nämlich das Cachen. Und die hatten wohl irgendwie kürzlich die Erfahrung gemacht, dass dieser Cache nicht disabled war, obwohl der Owner die Dose weggeholt hatte. Hey, ist nicht schön, aber jedenfalls haben die sich darüber so richtig erbost. Und wir wurden da Zeuge eines sehr intensiv gelebten Hobbys, sag ich mal. Gecached haben wir dann so auch fast bis 18 Uhr irgendwas rum, haben dann noch ein bisschen rumgechillt in einer alten Wagenhalle. Also ich vermute, es war mal eine alte Wagenhalle, weil die Kneipe heißt jetzt so. Sehr schönes Restaurant, sehr, sehr hoch, mit einem ganz irren Innenhof. Kaffee absolut zu empfehlen, am Wasser konnten sie nichts falsch machen. Gegessen haben wir da nicht. Das war jedenfalls total nett. Also wer in Köln irgendwie noch einen netten Ort sitzt, sucht zum in der Sonne chillen, der sollte so zum späten Nachmittag sich mal die Wagenhalle in der Südstadt angucken. Als wir dann in unserer Pfadfinderherberge ankamen. Ja, tatsächlich, der Tönnes hatte nämlich für uns aufgetan, das Bistro eines Tagungshauses des Pfadfinderstamms St. Georg. Katholische Pfadfinder sind das. Das spritzte nicht aus jeder Mauerfuge, dass das jetzt katholisch war dort. Da war zwar eine Kirche nebenan, aber eine Kirche ist ja in Köln fast überall nebenan. War das Bistro sehr schön. Wir haben dort auch noch kurzfristig eine Unterkunft bekommen für die Nacht. Herr Ivalo hat sich dann nicht Oropax gekauft, damit er das auch aushält mit mir zusammen. Als wir da jedenfalls in diesem Bistro ankamen, Platz für, ich tippe mal, 40, 50 Leute, saßen bereits die ersten Kescher da. Traveling Jack hüpfte rum, Tönnes war natürlich da, Doc W. war da, Jensen, den ich dort kennengelernt habe ich mich auch sehr gefreut. Ficky war natürlich da, Ficky hat bei uns mit auf der Bühne gesessen und das ganze Programm sozusagen stumm mitmoderiert. Die Schlemmerkescher waren selbstverständlich da, von denen habe ich ja schon gesprochen, mit denen haben wir ja wie gesagt die nette Runde gemacht. Fortu-Kescher war da, hat uns hinterher freundlich gelobt. Und noch viele, viele andere mehr, die ich jetzt natürlich vergessen habe. London Rain war natürlich da, von denen ich jetzt bestimmt einige vergessen habe, bei einigen auch den Kescher-Namen gar nicht weiß. Über jeden Einzelnen jedenfalls haben wir uns mächtig gefreut, denn, das war so ein bisschen der Fluch des Abends, genau das sollte unsere Runde bleiben. Wir waren also eine Veranstaltung von etwa 15 bis 20 Keschern ausschließlich, also Keschern noch mit, teilweise noch mit besseren Hälften, die teilweise auch zu den Keschern zu zählen sind oder aber mitgenommene Muggels sind. Das kann ich nicht bei jedem Einzelnen sicher sagen. Jedenfalls das ungefähr war die Runde. Insofern war es ja auch ein Heimspiel. Also die Leute haben sich wirklich gefreut. Auch, ich meine, klar, es war sicherlich auch schön, dass ich mir für den Abend noch drei der Geocaching-Songs drauf geschafft habe und die noch gesungen habe. Aber andererseits war ich total erfreut und begeistert, wie klasse auch die ganz anderen Sachen, also die ganzen Lesebühnengeschichten ankamen. Da der Herr Ivalo ja auch casht und dem einen oder anderen ja auch hier aus diesem Kontext hier bekannt ist, war das eine total runde Sache und es hat in keiner Weise, es war in keiner Weise unangenehm, dass da jetzt keiner sonst kam. Wenn ich es richtig gesehen habe, traten wir auch wieder mal gegen die Art Cologne an und dann ist so ein Sonnabend, an dem auch noch ein Volksfest in der Südstadt ist und am nächsten Tag der Südstadtlauf droht, vielleicht auch nicht das Beste für eine unbekannte Schweriner Lesebühne, um in Köln um Publikum zu werben. Naja, hat wie gesagt nur in Maßen funktioniert. Zurück hatte ich es dann dummerweise, also ich konnte Sonntag noch in Köln bleiben, habe mich dann bei Ficky einquartieren dürfen. Dummerweise hat mein Rücken die Fahrt Schwerin, Köln, das Cashen und auch den Auftritt nicht so super weggesteckt. Deshalb half's nix, mussten wir uns am Sonntag fast den ganzen Tag auf der Couch rumdrücken, was aber Ficky ganz entgegenkam, denn der hatte sich das Pfötchen leicht verletzt. Und insofern war der auch nicht so super mobil. Wir hatten dann den allerbesten und allerfreundlichsten Pizza-Bringedienst der Welt. Dem gilt mein heißester Dank und eine warme Umarmung. Jetzt aber nicht warm, weil die Pizza jetzt zwischen uns bleibt bei der Umarmung, sondern auch warm im Sinne von herzlich. Inglourious Basterds habe ich endlich gesehen. Dafür bin ich nach Köln gefahren. Inglourious Basterds gucken. Super geiler Film, ich war sehr begeistert. Und am nächsten Morgen habe ich mich dann relativ zügig aus dem Staub gemacht und habe mir auch gar nicht die Caches auf der Autobahn mehr angeguckt, weil ich gesagt habe, nein, ich muss nach Hause, Kinderdienst und so. War ja lange genug weg. Insofern war dann am nächsten Tag, außer sozusagen Köln in Normalstimmung, ne, in Wochentagsstimmung zu erleben, nichts Großes mehr mit Cachen. Aber die Caches, die wir in Köln gemacht haben, waren fast durchweg alle schön. Also für Stadtcaches schön, wobei ich aber auch genau das, was ich nicht so gerne mache an Stadtcaches, nämlich versteckt suchen, sodass mich keiner entdeckt, nicht machen musste, weil dafür waren wir eh zu viele. Man hat also versucht sozusagen die Touristengruppe zu spielen und bis auf einmal hat es auch super funktioniert. Einmal standen wir nämlich neben so einem lustigen Turm, da schien mir auch gerade so ein christlicher Flohmarkt irgendwie zu organisiert worden zu sein. Jedenfalls standen wir vor so einem lustigen Dom, der Cache hat ein ziemlich klassisches urbanes Versteck. Das Logbuch ging rum und im Vorbeigehen sagte einer, oh, Geocacher. Haben wir uns umgedreht, es war aber offensichtlich auch einer. Jedenfalls war dem offenbar diese Form der Zusammenrottung sehr, sehr gut bekannt. Alles in allem eine wunderbare Tour. Danke an alle, die wir getroffen haben. Danke an alle, die nett zu uns waren. Mehr kann man dazu fast nicht mehr sagen. Außerdem will ich ja nicht nur sozusagen privatisieren hier, sondern vielleicht auch noch die ein oder andere Geocaching-Nachricht auf den Tisch werfen. Erstmal die Fansless, vielen Dank. Die Fansless hat unlängst schon mal angemerkt, wie das so mit der, wie er die Soundqualität des Podcasts wahrnimmt, speziell im Auto. Konnte ich ihm nur sagen, Stand der Dinge, also mit dem Mikrofon, mit dem wir es bisher gemacht haben, wird es im Auto nicht besser. Der hat jedenfalls jetzt nochmal Rückmeldung gegeben, ist in Sachen Qualität ganz zufrieden, aber natürlich in Sachen Lautstärke nicht. Liegt daran, dass ich als hier verantwortlicher mit Tonrummacher ein bisschen geschlampt habe im Kennenlernen meiner Softwaremöglichkeiten sozusagen. Um es kurz zu erklären, bei so einem Podcast passieren natürlich, wenn Feuerzeuge schnipsen, wenn aber seine Thermoskanne aufmacht, plötzliche Peaks. Ne? Also dann muss man sich vorstellen, die Welle ist gerade und auf einmal macht die so einen riesen Ausschlag, wie bei, weiß ich nicht, sieht das bei Herzinfarkt auch so aus, also jedenfalls das Gegenteil von Piep, so macht es so richtig ha, Ausschlag wie Sau. Das passiert immer mal wieder, was es relativ schwierig macht, den Podcast lauter zu machen. Man muss quasi händisch ran, muss diese ganzen Stellen klein machen. Danach kann man ihn auf eine Normallautstärke bringen. Ich hatte gehofft, dass die Kompressorsoftware, die jetzt hier neu am Werkeln ist, dass die das ein bisschen ausgleicht und dass ich vielleicht auch mit der sowas wie einen vernünftigen Nullpegel hinkriege. Hat aber überhaupt nicht geklappt. Ich habe dann aber in den Tagen danach Qualitätssicherung betrieben und mal geguckt, woran es liegt und bin relativ optimistisch, dass wir heute eine vernünftige Lautstärke bei vernünftiger Qualität hinkriegen. Das Einzige, was jetzt sozusagen neu ist, ist, dass ich jetzt auf dem Laptop aufnehme, also immer mal nebenbei gucken muss, was hier gerade passiert. Das Ganze funktioniert aber, also hat jedenfalls beim letzten Mal total problemlos funktioniert. Software ist einfach dafür gemacht, dass das lange läuft. Eigentlich bin ich ganz optimistisch, dass wir hier heute sauber durchkommen. Das war dann auch jetzt eben die einzige Ablenkung, die ich mir gegönnt habe. Jetzt gehe ich wieder zurück zu unserer lustigen Themenliste und wollte euch nämlich natürlich nicht vorenthalten, es sind ja nicht alle so, dass sie permanent im Netz rumhängen, dass es Android auf dem iPhone gibt. Also es hat tatsächlich jemand hingekriegt, einen Bootloader zu basteln. Es gibt ein Video im Netz, das verlinken wir natürlich auch, einen Bootloader zu basteln, der macht, dass das ehemals noch so geäppelte iPhone plötzlich den Konkurrenten verzeichnet. Das ist ziemlich abgefahren. Ich komme trotzdem nicht auf die, es geht wahrscheinlich sowieso nur bei Jailbreak, ansonsten kommt ja nichts ran. Jedenfalls, ich werde da keinesfalls irgendwie tätig werden und irgendwelche Androiden, wenn dann eher nochmal gucken, dass man innerhalb der Familie ein neues Handy besorgt und das dann kein Apfelfohlen ist, sondern ein Google-Phone, sodass man auf die Art und Weise vielleicht den Vergleich hat. Jedenfalls, wie gesagt, seit knapp einer Woche, nicht ganz, ist es raus. Die erste Generation des iPhones läuft mit einem Linux-Kernel und Googles Android Mobile Operating System. Abgefahren. Ich habe hier gerade das Video nebenbei laufen. Ja, hat er geschafft, der Junge. Ne, er zeigt uns auch ganz genau, damit wir es auch wirklich glauben. Ne? Also er fährt so einmal runter und wieder hoch und sieht schon abgefahren aus. Ne, scheinen auch echt die meisten Funktionen zu klappen. Nur, dass es so ein bisschen hakelig ist, scheint mir. Also ich schätze ja am iPhone, dass jedenfalls noch, also noch, wo es relativ neu ist, alles rockt und flutscht und so. Aber okay. Ja, ist echt abgefahren. Der Typ grinst auch, ne? Der hat so sein iPhone, da spiegelt er sich selber drin und freut sich tierisch über das, was er da tut. Es sei ihm gegönnt. Android läuft auf dem iPhone. Web.de hat das Geocaching entdeckt. JR849 hat Web.de entdeckt und tierisch zur Sau gemacht. Wir haben in diesem Fall aus Nordvorpommern von Virtual Boy eine Mail bekommen. Das Web.de Clubmagazin, ich bekomme es auch, weil ich noch so eine Spam-Adresse da liegen habe, auf die hier der ganze Spam geht. Web.de jedenfalls sagt, die Natur ist erwacht, die Vögel zwitschern, kein Zweifel, es ist Frühling und alle wollen ins Freie. Wieder ein Werbetexter. Große Werbepoesie verbrochen. Wenn es allerdings um den gemeinsamen Ausflug ins Grüne geht, hält sich die Begeisterung bei so manchem Familienmitglied in Grenzen. Wenn Sie garantiert Ihre ganze Familie zu einem ereignisreichen Tag an der frischen Luft motivieren, verraten wir Ihnen heute. Und das Beste, exklusiv im web.de-Club können Sie dabei außerdem tolle Preise gewinnen. Auf zur gemeinsamen Schatzsuche, Geocaching, was ist das? Kurzes Erklärvideo, paar Coins sind abgebildet, ein Kompass, alles, was man so braucht. Ein Garmin, allerdings scheint mir das hier das Edge zu sein, ne? Das Fahrradgerät, glaube ich. Ein Garmin ist abgebildet und wir können, wie gesagt, mit web.de geocachen. Und ein Plan ist irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe, also TB Run wird unter anderem auch beworben, da wird es sicherlich den einen oder anderen Nutzer mehr geben. Open Caching wird auch beworben, das Cache-Wiki kriegt seinen Link, es gibt Links auf PDFs, es wird auf Smartphone verwiesen natürlich. Ja, das ganze Programm. Ja, da dürften wir jetzt wieder einige neue Leute bei uns begrüßen dürfen. Falls der ein oder andere vielleicht schon über diesen Podcast gestoßen ist, sage ich Tag und immer schön gut benehmen hier. Sonst sagen wieder alle, die Newbies sind doof. Wir haben uns ja auch richtig doof gefühlt als Newbies, muss ich ehrlich sagen. Also uns war so ein vorauseilendes Devotsein war uns inne. Und zwar eigentlich 100% immer bewusst, da hier mit Leute, die machen das schon ganz lange. Und das ist so deren Hobby. Und jetzt kommen wir mal um die Ecke und sagen guten Tag. Dass wir das nicht unbedingt auf leisesten Sohlen getan haben, zeigt ja, dass wir relativ schnell das Blog eröffnet haben. Aber uns war irgendwie immer bewusst, wir treten hier in eine puristische Geheimgesellschaft ein. Und haben natürlich auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn bei mir irgendwas neu ist und irgendwas neu beginnt und ich mich für irgendwas interessiere, dann wird auch erstmal das Netz durchstöbert. Dann wird alles geguckt, alles gelesen, alles versucht irgendwie in die Finger zu kriegen, was man in diesem Zusammenhang konsumieren kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Glück, dass ich auch beruflich ein bisschen, dass der Beruf ein bisschen Zeit ließ dafür. Das war nahezu perfekt. Also, aber ich schwoff ab. Eigentlich hatte ich ja nur auf web.de hinweisen wollen. JR849 hat schon einen beißenden Artikel dazu geschrieben. Ich denke fast, wir können aufhören, uns darüber aufzuregen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Immer öfter werden wir solche Sachen erleben. Immer mehr Leute werden dazukommen und wir müssen uns tatsächlich mal irgendwie Gedanken machen. Oder ich glaube, jeder Einzelne muss sich irgendwie Gedanken machen, dass er seine Form des Cachens noch wiederfindet und entsprechend nach dieser Form des Cachens auch Ausschau hält. Ein alter Hut, oder? Wir haben des Weiteren eine Mail bekommen von Hannes. Und zwar ist Hannes sauer, dass ich Windows Mobile so in den Boden gestampft habe. Ich will dazu nur sagen, also für mich ist tatsächlich das iPhone das perfekte Telefon für mich, weil ich nämlich ein User geworden bin. Also Apple hat sozusagen über seine anderen Produktlinien bereits geschafft, mich zum User zu erziehen. Früher zu Windows-Zeiten habe ich auch hier geklickt und da geklickt und in die Registry geguckt und ne. Also ich konnte mal so ab Windows 95 konnte ich die Teile richtig gut heil machen, was dazu führte, dass ich bei meinen Familienmitgliedern und Freunden Unmengen von Stunden unter irgendwelchen Schreibtischen vor irgendwelchen alten Monitoren verbracht habe. Ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass ich dazu jetzt nicht mehr genötigt bin, weil ich ja nichts mehr von Windows verstehe. Ansonsten hat wirklich mit dem Apple vor 4-5 Jahren irgendwie sozusagen so ein User-Verhalten hier Einzug gehalten. Ne? Ich weiß, wo meine Programme sind, die kann ich starten, die kann ich bedienen. Ich weiß, wo man ein paar Einstellungen macht. Ich weiß zur Not, wo ich einen Befehl für ein Skript rauskriege, um in der Konsole hier auf dem Mac rumzufuhrwerken. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Und deswegen ist das iPhone, wo ich also nicht mehr tiefer in die Materie eindringen kann, für mich total in Ordnung. Ich muss gar nicht tiefer in die Materie eindringen. Kein Ding, es kann alles genauso mit den Apps funktionieren. Die paar Apps, die ich gekauft habe, Okay, also ich bin ja immer dafür, dass Leute auch Geld für ihre Arbeit kriegen. Ich weiß, dass in diesem Fall Apple viel von diesem Geld einsteckt und die Entwickler gar nicht so viel bekommen, aber es muss sich ja doch noch lohnen, sonst würden es ja nicht so viele tun. Ne, ich vermute, es lassen sich über den App Store so viele Sachen verkaufen, die sonst niemals irgendwie im Netz zu Geld hätten gemacht werden können. Ja, also wie gesagt, diese Favorisierung des iPhones ist eine rein persönliche Entscheidung, die sich an mein Nutzerverhalten, die sich von meinem Nutzerverhalten ableitet und deswegen für mich relativ logisch ist, dass das iPhone ideologische, ethische und technische Probleme mit sich bringt. Wenn man was anderes will als Apple, ist mir völlig klar. Ist bei mir derzeit aber nicht anders. Windows Mobile jedenfalls, sagt Hannes, nutzt da seit Jahren, ist ziemlich glücklich damit und speziell mit dem HTC HD2 hat er jetzt ein Gerät gefunden, mit dem er total zufrieden ist. Was er aber eigentlich wollte, ist auf eine großartige Geocaching-Freeware fürs Windows Mobile hinzuweisen, GCZ2, GC groß, Z klein, 2 in römischen Ziffern. Freeware von Nick, die wirklich, ich zitiere einfach mal, die wirklich perfekt zum Paperless Cachen ist mit dieser App. Man darf dazu auch App sagen, habe ich auf meinem MDA Compact 5 die gut ersten Funde gehabt. Fürs spontan Cachen oder bei größeren Multis mit langen Beschreibungen nutze ich sie noch immer. Eventuell ist die Anwendung ja für den einen oder anderen Podcast-Hörer interessant. Ich bin ganz sicher. Ein nettes Feature ist zum Beispiel auch, dass man die Art und die Anzahl seiner bisherigen Funde einfach abrufen kann. Auch eine Liste von, Field Notes werden unterstützt. Im Endeffekt also das Schweizer Taschenmesser unter den Anwendungen zum Geocaching. Ja, alles drin. Frisst auch Pocket Queries, ist auch damit zu füttern. Ich packe den Link nachher in den Beitrag. GCZ2 Freeware von Nikque. Und genauso also nicque.com ist auch die Adresse im Netz. Bei uns gibt es da nachher den Link direkt zur, also nahezu direkt zur Software. Ja, insofern, ich kann das verstehen. Ich habe ja lange Jahre mit Windows gearbeitet. Ich habe auch Windows Mobile 2 PDAs lang eine Chance gegeben. Es hat einfach nicht funktioniert. Also wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, es hat einfach nicht so funktioniert, wie ich mir ein Telefon vorgestellt habe. Weder die Online-Sachen noch die Caching-Sachen. Es war einfach letztendlich immer Gefrickel. Es funktionierte irgendwie, aber nicht für mich. So. Ne? Insofern ist Windows Mobile sicherlich nach wie vor eine Alternative. Windows wird das Ding auch so in den Markt drücken, dass wir gar keine Sorgen haben müssen. Das wird schon nicht untergehen und da wird auch eine Menge für entwickelt werden. Windows hat natürlich immer den Vorteil, dass du Freeware ohne Ende hast. Tonnenweise Freeware. Also was wir damals ja auch an Software für unsere kleinen PDAs angehäuft hatten, das ging ja auf keine Kuhhaut mehr. Gott sei Dank verfüge ich über ein sauber funktionierendes Gedächtnis, und zwar insofern, als dass es einfach Informationen, die ich nicht mehr brauche, löscht. Und das ist passiert, deswegen kann ich euch, außer CacheMate, glaube ich, habe ich benutzt, kaum eine Software noch nennen, mit der ich mal cachen war mit meinem Windows-PDA. Ich habe den übrigens, das muss so eine nostalgische Nummer sein, ich habe den auch immer noch im Rucksack. Der ist da noch drin, ist ja auch noch TomTom drauf, könnte man theoretisch noch mit navigieren. Also mittlerweile ist er halt so leer, dass auch der Akku drüber sein müsste, weil wenn ich gehört habe, ist ja total wichtig, dass man Akkus immer mal wieder lädt, damit die irgendwie sozusagen, damit das Physiker mögen mir verzeihen, damit das da drinnen in Bewegung bleibt, hier die Elektronen und die Protonen und die, na, was da immer so rumfliegt, ne, die Teilchen, die ganz kleinen Teilchen, die müssen ja immer in Bewegung bleiben, deswegen muss man die offenbar immer mal laden. Das ist mir jetzt bei dem schon lange nicht mehr geglückt, insofern irgendwann mal in die Tonne damit. Obwohl mein Tante Hanna schon irgendwie immer drauf schielt. Ja, das war es diesmal an Mails. Hat ja auch extrem wenig Kommentare zum Podcast 116 gegeben. Ich weiß gar nicht, ich weiß immer gar nicht, ob ich das als gutes oder als schlechtes Zeichen werten soll. Auf alle Fälle müsst ihr euch nicht wundern, wenn wir so Sachen machen wie 3 Punkte, wer den Podcast bis zum Ende durchgehört hat, weil auf die Weise bekommt man Wissen mit, dass überhaupt irgendwer zuhört. So, jetzt hat mein Feedreader mich gerade abgemeldet. Klick. Da ist er wieder. Und ich schaue mal in die Artikelliste, die ich vorhin vorbereitet habe. Wir hatten letztes Mal darüber berichtet, Rewald hat es jetzt auch nochmal in seinem Blog erwähnt, es gibt eine Geocaching-Abnehmen-Community. Also da haben ein paar Leute begonnen zu sagen, wir nehmen jetzt gemeinsam ab. Und zwar sind das wahrscheinlich alles Statistiker. Jedenfalls sagen die gleich, wir vergleichen uns und gucken, wer am allermeisten abgenommen hat. Und Woche für Woche hier so Kilos auf. Also Herr Rewald jedenfalls macht mit. Ich, wie gesagt, habe ja schon gesagt, ich habe jetzt einfach vor anderthalb Monaten angefangen, und zwar nicht mit dem primären Ziel abzunehmen, sondern sozusagen dem Herzinfarkt vorzubeugen, also etwas, einen Tick gesünder zu essen, ein bisschen mich zu bewegen, mit dem Fahrradfahren. Damit habe ich jetzt einfach schon. Also ich kann da ja nicht mehr mitmachen. Ne? Also müsst mich gar nicht. Es hat wieder mal, man kann schon sagen, schlechte Presse gegeben. Insofern, Team Jericho berichtet darüber insofern, als dass es mal wieder ein, also bei Clipfish gibt es das Video dazu, mal wieder ein Drogenfund, also oder beziehungsweise eine Angst vor Drogenverstecken gegeben hat, die sich letztendlich dann als Geocache herausstellte. Da glaube ich, müssen wir aber nicht irgendwie, also man kann auch nicht immer als Geocacher alles vorausbedenken, und das für mich sieht so aus, als wenn da jemand halt einen Cache versteckt hat, ist blöd dabei beobachtet worden, irgend so ein Nachrichten und Fernsehen und aufgehetzter Bürger hat dann die Polizei gerufen und hat gesagt, das muss ja was Schlimmes sein. Wenn ich es nicht kenne und wenn ich es nicht verstehe, muss es ja was Schlimmes sein. Und man sieht ja so viel im Fernsehen, gerade mit Drogen. Alle nehmen heutzutage Drogen, verpacken sie in den Koffer, werfen sie ins Wasser. Das ist ja fast üblich geworden. Ich rufe mal die Polizei und mecker drüber. Team Jericho jedenfalls hat das Video dazu. Den Link für euch jibbit nachher im Beitrag. Ist, denke ich, auch eine Sache, die wir immer wieder erleben werden. Team Bashira hat nicht nur das Klettercachen offenbar für sich entdeckt als Teil ihres Geocaching-Hobbys, sondern sie haben auch eine Big Shot selber gebaut. Und weil, wenn man eine Big Shot selber baut, man auch einen selbstgebauten Namen braucht, haben sie das O einfach durch ein I ersetzt. Ja, muss ja nicht viel mehr zu sagen, oder? Einkaufsliste: Gardena, Teleskopstange, Gardena, Bügelzug, Hacke, Wasserbombenschleuder, zum Beispiel bei Pearl erhältlich. Dann einfach an die Eisensäge, den Schraubstock, den Gasbrenner und die Wasserpumpenzange, und zack, wird aus einer Bügelzug-Hacke eine Grundlage für eine Big Shot. Wir haben das ja schon mal vorgestellt, den Big Shot Eigenbau, und haben damals den, wie ich finde, auch immer noch sehr zutreffenden Hinweis bekommen, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Also wenn da was reißt und wenn da so Gummis bei den Zugkräften, die so eine Big Shot ja haben sollte, damit man hoch genug schießt, einem in die Augen flutschen, geht es einem vermutlich mal nicht mehr so gut. Das sind vielleicht abwendbare Gefahren, über die man sich gerade bei so Selbstbaugeschichten nochmal Gedanken machen sollte. Ist ja auch eine doofe Nachricht. Kescher hat sich Auge ausgeschossen mit selbstgebauter Schleuder. Okay, ansonsten, was steht hier, locker 35 Meter Höhe mit dem 250 Gramm Beutel. Also wer Lust hat, wie gesagt, es ist offenbar nicht so schwer, so eine Big Shot zu bauen. Aber Vorsicht bitte. Und wenn euch was passiert, ihr habt es nicht von uns gehört. So Dinge gibt's. Ich gehe aber noch nicht auf den Baum. Friedhofscaches sind immer eine relativ sensible Geschichte. Das, was ich mich bisher getraut habe, war, einen Cache neben einen Friedhof zu legen und dann auch ganz groß ins Listing, das ja sowieso niemand liest, wie wir wissen, geschrieben habe, liegt außerhalb, musste dann wegen Erneuerung der Trockenmauer, wisst ihr alle, was es ist, ne? Trockenmauer, das sind diese Mauern mit den aufgehäuften Steinen, die so gemacht sind, dass da kein Mörtel zwischen ist. Diese Trockenmauer jedenfalls wurde versetzt und da wurden andere Büsche gepflanzt und dann war der Cache nicht nur bedroht, sondern einfach nicht mehr zugänglich. Das schöne Versteck war auch weg, insofern habe ich den erstmal wieder eingesammelt. Brützer Kirche, schöner Cache, haben die Leute gern besucht. Jedenfalls da habe ich mir auch das erste Mal darüber Gedanken gemacht, dass man unter Umständen an Orten wie Friedhöfen na maximal noch ein Abzählmulti legt, damit die Leute irgendwie was so auf einen Grabstein ablesen können. aufruft, die Leute, das in kleinen, also maximal zwei, drei, vielleicht drei Leute zu machen, damit irgendwie die Besonderheit dieses Ortes gewahrt bleibt. Unser lieber D-Buddy, der ja mit allem aufhört, außer mit Cashen und Filmen, unser lieber D-Buddy hat jedenfalls den Hauptfriedhof Altona GC1ZCGJ Hauptfriedhof Altona nicht nur gemacht, sondern auch für gut befunden. Und er bescheinigt hier dem Owner dieses Cash sehr viel Einfühlungsvermögen. Wieder mal ein sehr schönes D-Buddy-Video mit einem doch irgendwie verzauberten Ort. Gibt ja so ein paar Friedhöfe, die sind echt verzauberte Orte. Nicht so diese neuen, diese einfach so auf plattem Land, wo sie gesagt haben, hier jetzt Mauer drum, ist jetzt Friedhof, sondern so die alten, die möglicherweise als Park angelegt waren, wo die Bäume eine Weile wachsen konnten, wo der Efeu sich schön so auf dem Boden lang rankt. Möglicherweise Eisengitter um die Gräber, finde ich auch immer total schick. Grabsteine, die noch was erzählen, Grabsteine aus Metall, die in Kreuzform geschmiedet der Witterung bis heute getrotzt haben. Das sind so Friedhöfe, die sich echt lohnen. Ich wollte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch was anderes. Ich habe uns gewonnen. Kurz, ich habe gewonnen. Und zwar haben Sepp und Bertha in einem Tweet gefragt, hier Foto, guckt euch das an, was machen wir gerade? Auf dem Foto war ihr Auto zu sehen und da drauf stand ein Laptop. Alle haben natürlich gesagt, logisch, ihr seid gerade cachen oder ihr loggt gerade oder so. Mir fiel auf als allererstes War Driving ein, weil doch Sepp und Bertha, das konnte man auch via Twitter verfolgen, der Aschewolke, also die Reise von Sepp und Bertha ist der Aschewolke zum Opfer gefallen, sodass sie mit dem Auto sich einen Plan B überlegen mussten. Um ein freies WLAN zu finden, waren sie dann auf War Driving Tour. Das habe ich ihnen getwittert, war damit tatsächlich der Erste und habe jetzt eine Coin gekriegt. Und habe jetzt hier nebenan liegen eine total kleine, süße Ausgabe der Pure Coin. Die Pure, ihr erinnert euch, sieht so ein bisschen aus wie so ein Mac Mini, nur eben weiß oben und nicht silber. Und ist der Mac Mini auch. Ach, verdammt, sieht aus wie ein Mac Mini, nur mit einem Geocaching-Logo drauf. Sehr, sehr schick. Pure Geocaching Coin. Die habe ich jedenfalls gerade zugeschickt gekriegt in der kleinen Variante. Ist total nett. Jetzt muss ich mal überlegen. Die könnte ich doch jetzt eigentlich auf die Reise schicken, ne? Wir haben ja sonst hier immer nur so irgendwie besondere Coins, weil wir die irgendwie geschenkt kriegen. Die können wir ja immer nicht auf Reisen schicken. Die habe ich jetzt gewonnen, die könnte ich eigentlich mal losschicken. Habt ihr eine Idee für eine schöne Mission? Also Mission soll zu dem und so, also irgendwas, was realistisch ist und was Spaß machen könnte. Also wer da eine Idee hat, nehme ich gerne entgegen. Nee, worüber ich nämlich eigentlich kein einziges Wort verlieren wollte, ist diese komische Aktion dieser komischen Firma, die sich ihre Backlinks, ihr Google Juice, ihren Google Saft dadurch erkauft, dass sie einfach sagt, wir verschenken T-Shirts. Ich befürchte erstens, dass sie nicht in 4XL liefern können und zweitens ist das überhaupt gar nicht so Geocaching-bezogener Kommerz, habe ich mir gedacht. Und auch wenn ich das immer wieder in Geocaching-Blogs lese, habe ich gesagt, nee, zu diesem Thema sag ich gar nichts. Und als ich mir da schon ganz einig war und auch schon ABBA darüber informiert hatte im Vorfeld mit einer kleinen SMS, dass ich gesagt habe, pass auf, wenn du nachher kommst, wir machen alles aber über diese T-Shirt-Aktion, wo man über ein T-Shirt bloggen muss und dann kriegt man ein T-Shirt geschenkt, sagen wir nichts. Das ist eine ziemlich billige Nummer. Ja, und nun habe ich aber gesehen, dass es da ein T-Shirt gibt mit so einer Bewertung sozusagen. Also so, da sind 5 Sterne und 4,5 davon sind gelb ausgemalt und einer nicht. Das heißt, da hat jemand 4,5 von 5 Punkten gekriegt. Und das ist natürlich ne, D4,5, T4,5. Also das ist schon total geil. Ich weiß gar nicht, wir verlinken dann einfach auf eins der Blogs, das auf das T-Shirt verlinkt, nämlich auf das Helix Riders Hideout, nämlich das Blog, das dieses wunderbare T-Shirt abbildet, das ja jetzt überhaupt dazu geführt hat, dass ich jetzt doch darüber berichtet habe. Ihr werdet es mir nachsehen. Tafari, wisst ihr, Reviewer aus Österreich, bringt immer mal wieder Themen auf, die man als Cacher schon fast vergessen hätte, weil sie einem so selbstverständlich erscheinen und weil man natürlich ein GPS hat. Und zwar erzählt Tafari aus seiner Reviewer-Tätigkeit, dass es immer mal wieder passiert, dass ihm Caches eingereicht werden, deren Lösung, also Mysteries speziell, deren Lösung dazu führt, dass man den Cache ohne GPS finden kann. Also hinten dran kommt sozusagen eine genaue Ortsbeschreibung bei raus das Rätsel gelöst ergibt eine Ortsbeschreibung, aber keine Koordinaten. Das ist böse, das geht nicht, denn ans Geocaching ist zwingend das GPS gebunden. Wer nochmal gucken mag, wie das so war mit Dave Ulmer und dem ersten Geocache und warum der gelegt wurde, der wird per Google relativ schnell fündig werden. Wie gesagt, Geocaching ist ja geboren worden als, die Alten mögen mich nicht steinigen, dass ich es nochmal sage, als so etwas wie eine Zelebration, eine Feier des des nunmehr freigeschalteten GPS-Signals. Und zwar im Mai 2000 hat die Clinton-Regierung, steht immer überall, die Clinton-Regierung hat Bill persönlich da gesessen und den Hebel umgelegt. Wind of Change, sage ich nur. Der hat da geblasen. Ja, das jedenfalls findet man bei Tafari nochmal ganz hervorragend erklärt. Geocache. Also Geo, sagt er, ne? sagt schon, dass man ein GPS braucht und insofern braucht man auch gar nicht dem Reviewer einen Cache einreichen, wo hinten dran keine Koordinaten mehr rauskommen. Das ist Pflicht. So. Ein Problem, das ich sehr gut kenne. Moment. Habt ihr gemerkt, es war das erste jetzt, ne? Ich habe irgendwie fast 20 Minuten durchgequasselt, halbe Stunde wahrscheinlich sogar schon, ohne mal an meine Zigarette zu ziehen. Was ich tatsächlich, auch wenn ich es nicht so irre häufig mache, immer wieder als etwas störend bemerke, ist, dass ich in meinem Browser die Einstellungen für eine Pocket Query nicht abspeichern kann. Also sozusagen jedes Mal mache ich mir eine neue Pocket Query auf und muss dann immer wieder dieselben Einstellungen setzen. Also gut wie dieselben, also die gleichen. Weil es ja, also ne, man hat ja so sein Schema, was man so sucht und wäre ja hübsch, wenn man da ein bisschen differenzieren könnte. Wie so vieles macht Grease Monkey auch das möglich. JR849 ist hier wieder mal der Kolportierende. Dieses Grease Monkey Script heißt GC Pocket Query. Damit ist es möglich, sämtliche Einstellungen der Pocket Query Seite von GC.com mit einem Buttonklick abzuspeichern. Geladen werden diese dann automatisch beim Öffnen der Seite. Schlicht einfach praktisch, heißt es auf der Seite von JR849. Geocaching oder die Suche nach der Tupperdose heißt sie. Link gibt's nachher im Beitrag. Ich habe relativ wenig Zecken-Tweets und Zecken-Feeds und Zecken-Blog-Einträge gelesen. Dabei ist doch schon wieder höchste Zeit, über Zecken zu klagen. Es ist ja, Mensch, ne? Geocaching wird ja 10 Jahre, alles wiederholt sich. Und Zecken gehören ja zwingend dazu, wenn man irgendwie über einen beginnenden Frühjahr und die Gefahren des Cachens redet. Ist ja auch kein Spaß. Also kann ja auch mächtig schiefgehen, dass mit den Zecken so Hirnhautentzündung und Kram, habe ich gehört. Aber auch die eine oder andere Pflanze kann einem beim Geocachen mächtig in den Weg kommen. Und zwar ist da vorrangig genannt die, soweit ich weiß, aus Sibirien irgendwann eingeführte, und zwar als Futterpflanze, ne? Man hatte die Idee, könnte eine Futterpflanze sein, der eingeführte Riesenbärenklau. Ist wirklich riesig, wird also irgendwas bei 3 Meter hoch, ne? Also fällt einem schon auf. Und das Problem ist, dass wenn man dieses Zeug auf die Haut kriegt, dass die Haut dann lichtsensibler wird. Man wird also sozusagen nicht vergiftet von der Pflanze selbst, sondern man wird verbrannt von der Sonne. Und zwar schon von ganz geringen Mengen Sonne. Dieses Zeug, phototoxisch, heißt hier der Fachbegriff in Outdoor Spirit von René, phototoxisch ist diese Pflanze. Auf alle Fälle soll das wirklich ziemlich, ziemlich böse sein, wenn man sich da in so einen Riesenbärenklau setzt und danach ins Licht geht. Ich habe ehrlich gesagt persönlich noch keinen Kontakt mit einem riesen Bärenklau gehabt, auch sonst noch nicht mit irgendwelchen finsteren Sachen, aber ich will es ja nicht sagen, ne? Dass ihr nachher sagen könnt, wenn ihr mal so einen trefft, der quasi ganz verbrutzelt aussieht, kann sagen, Mensch, ein bisschen Wissen beweisen, du hast wohl gerade mit einem Riesenbärenklau geschmust. Google Maps fand ich ja eigentlich immer besser als Google Earth. Ließ sich für mich immer einfacher handhaben. Ich musste keine große Software starten. Mein Prozessor blieb im Rahmen belastet. Nur, dass eben doch einige Funktionen gefehlt haben. Jetzt hat Google sein Google Maps nochmal aufgebohrt und hat nun die 3D-Ansicht von Google Earth integriert. Man kann jetzt also auch in Google Maps sein Bild kippen und sich eben bestimmte Gegenden deutlich beeindruckender angucken. Ist eine Kurzmeldung. Ich bin ja auch so ein Heini. Ich bin ja auch so ein Heini, der tierisch so auf Multitools steht, so auf Gedöns, was man irgendwie am Gürtel am besten befestigen kann, bis die Hose rutscht. Und wo man dann was zum Ausklappen und ne, dann sagt ich, hast du mal einen Korkenzieher oder zack, hast du einen Korkenzieher oder ne, holst du mal einen Schraubenzieher raus, hast alles dabei. Mit meinem Fahrrad zum Beispiel zusammen habe ich mir jetzt auch erstmal so ein kleines, süßes Fahrradtool gekauft, einfach nur, ne, weil es gut ist zu haben. Gab es leider keine Gürteltasche dafür. Und nun gibt's eine hübsche Sache, die heißt Switch. Das Freiluftblog stellt es vor, Switch, das Multitool, gibt es erstmal als Taschenmesser in der Größe Small, 2 bis 6 Werkzeuge, Medium, 4 bis 10 Werkzeuge, Large, 7 bis 13 Werkzeuge. Kann man sozusagen sich erstmal vorauswählen, kann sagen, das grundsätzlich, so und so viel möchte ich gerne, also so groß sollte mein Tool werden. Dann wiederum kann man aus 18 verschiedenen Werkzeugen wählen. Also, na, aller Scheiß, ne? LED-Taschenlampe, da ist ein 1 GB USB-Memory-Stick dabei, da ist ein Dosenöffner, eine Abisolierzange. Also, jeder mögliche Kram ist da drin. Und das bastelt man sich einfach so zusammen, wie man das gerne hätte. Also, offenbar wird das geliefert mit in so einem Kasten. Also, nicht zusammengebaut, in so einem Kasten. Und dann baust du dir dein Multitool einfach, wie du lustig bist, zusammen. Und hast dann immer nur das dabei, was du genau brauchst. $68 kostet das Ganze offenbar. Lieferung scheint auch nach Europa möglich zu sein. Was ja immer wieder ein großes Thema ist und was, denke ich, mit zunehmender Bekanntheit des Geocachings auch ein viel größeres Thema werden wird, ist Geocaching für Menschen, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind. Naja, das ist ja schon wieder, oh, ich tue mich total schwer, da die politisch richtigen Begriffe zu finden. Weil wenn die Leute sich nicht als eingeschränkt wahrnehmen, dann sind sie das ja auch nicht. Rollstuhl-Caches, klar, sollte jedem klar sein. D1, T1 heißt mit dem Rollstuhl erreichbar. T1 vor allem heißt mit dem Rollstuhl erreichbar. Schon mal eine ziemlich wichtige Geschichte. Ansonsten denke ich auch, Menschen mit Sehbehinderung brauchen selbstverständlich entweder natürlich sowieso wahrscheinlich häufiger so ein Begleiter, der einfach dabei ist, wenn sie cachen. Es kann ja aber auch so etwas wie ein auf blinde Menschen, sehbehinderte Menschen angepasstes GPS geben. Ja, und das gibt's hier tatsächlich. Basic Thinking hat's aufgetan, das ja nun nicht mehr mit Robert Basic funktioniert, soweit ich weiß. Nee, tut's nicht mehr. Super spannender Artikel, und zwar ist das so eine Art Braille-Kompass. Braille ist klar, ne, ist die aus Erhabenen und das Gegenteil von Erhaben, eingelassenen, tiefer gelegten, also ein aus erhabenen Punkten bestehendes Schriftsystem, das viele Menschen mit Sehbehinderung beherrschen. Das Ganze jedenfalls in so eine runde Scheibe gepackt, die offenbar wahrscheinlich mit ein bisschen, ich lese es einfach mal vor, das ist, also das von, das Gadget, das ihr auf dem oberen Bild seht, ist so eine Art Braille-Kompass. Es besteht quasi aus zwei Rundscheiben, die Ober- und Unterseite des Drop darstellen und in der Mitte so miteinander verbunden sind, dass sie sich frei gegeneinander verdrehen lassen. Die kleinen Punkte oder Punktmuster auf der Oberseite des Teils repräsentieren die in einer Gegend vorkommenden Gebäude, die glatten, punktfreien Stellen, Straßen und Plätze. Dort, wo im Bild der Daumen zu sehen ist, also das ist ein Bild, Daumen, befindet sich sozusagen die Ausgangsposition des Users. Läuft der nun mit dem Teil in der Hand durch die Gegend, dann empfängt es die GPS-Daten zu dem Ort und erkennt entsprechend, wo sich eine Straße oder ein Gebäude befinden. Daraufhin rotiert die obere Scheibe derart, dass der Blinde die Beschaffenheit seiner Umgebung erspüren kann. Wahnsinn. Also klingt für mich total spannend. Wird ja wie alles Mögliche nochmal ein Thema werden. Entschuldigung. Wir brauchen noch so eine Räusper. Wir brauchen noch so eine Räuspertaste hier, dass man das mal wegschalten kann. Wird ja ohnehin, wie so viele Lebensbereiche, langsam von der Erkenntnis durchdrungen, auch das Geocaching wird bald von der Erkenntnis durchdrungen sein, dass es Menschen gibt, die Dinge auch eben anders benötigen. Zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung, die eben eine andere Form von GPS, eine andere Form von Wahrnehmung brauchen. Die Uni Rostock zum Beispiel arbeitet an einem System, das eher an Sprache orientiert ist, soweit ich weiß. Es gibt verschiedene Ansätze, also verschiedene Universitäten forschen daran. Meistens läuft es noch auf Sprache hinaus. Ganz klar, sozusagen Grundlage ist das GPS, wie wir es aus dem Auto kennen, das uns sagt, jetzt links, jetzt rechts. Nur musst du ja für Menschen mit Sehbehinderung den Stadtraum, den Raum ganz anders beschreiben. Du musst ja zum Beispiel Wände nennen, du musst vielleicht Fußboden, also Untergrundbeschaffenheit nennen. Das sind alles so die Dinge, die du für Menschen mit Sehbehinderung ja aufnehmen musst, wenn dieses Gerät wirklich effektive Dinge erzählen soll. Wie gesagt, da wird sowohl für alte Menschen als auch für behinderte Menschen wird es da noch eine Menge Bewegung geben, sowohl im Geocaching als auch in fast allen Lebensbereichen, denke ich. Das wird ja spannend, wenn, weil es ist ja so, wenn wir alt sind, ne? Ich sage jetzt mal wir, also ihr Hörer und ich, wenn wir alt sind, dann sind wir ja die Mehrheit. Ne? Wir haben ja durch unsere Kinderlosigkeit kräftig dafür gesorgt, dass es nicht genug Nachwuchs gibt und wir damit einfach nachher so die ganze Markenmacht haben. Ne? Wir werden einfach mit den Produkten alt und irgendwann möchten wir eben, also irgendwann ist das iPad unser iPhone. Also da hätten die dann nicht mal was ändern müssen sozusagen, sondern hätten einfach bloß das iPhone groß machen müssen. Das wäre dann eben das iPhone für ältere Menschen, die nicht mehr so gut sehen. Und da gibt es dann hinten noch so einen Griff, so einen richtigen, ne, dass man das auch viel besser in der Hand halten kann. Das kann man sich dann so auf den Daumen stülpen. Gibt es bereits tolle Sachen für Gabel und Messer zum Beispiel. Wird sich dann wahrscheinlich in dieser ganzen GPS und so Welt auch niederschlagen. Ja, freuen wir uns also drauf. Hey, wenn wir alt sind, sind wir die Mehrheit. Und wenn wir dann, ne? Also wenn ich mir dann vorstelle, wir sitzen sozusagen schon mit der Musik ja unserer Väter in jedem Fall, also bei mir jedenfalls Väter, also so Led Zeppelin, Deep Purple, Frank Zappa, Lou Reed, Velvet Underground, wenn wir mit denen, Tom Waits auch, 74 erste Platte gemacht, also wenn wir mit denen dann irgendwann 2000... Na mal hochgerechnet 50 oder so, 2050, 2060 da sitzen, zu dieser Musik tierisch abrocken im Stadtpark, dann bin ich echt auf die Gesichter der jungen Leute gespannt und vor allem darauf gespannt, was die dann hören. Also heute ist es ja fast, das stelle ich in meinem Umfeld fest, fast erschreckend, wie bürgerlich brav und auf Besitz und gesellschaftliches Fortkommen bedacht junge Menschen sein können. Also ich habe den Eindruck, es gibt total viele, die ihre Eltern einfach, das ist ja auch ein Fluch, ihre Eltern einfach klasse finden und überhaupt keine Idee haben, wie sie jetzt rebellieren sollen. Das, ja, also der gewisse Wohlstand, den ich wahrnehme, weil ich eben zum Beispiel natürlich hier eher die Gymnasiasten-Kids kennenlerne als die Hauptschüler zum Beispiel, der macht offenbar manche Leute ganz schön träge im Kopf. Die sind nicht doof, sondern die haben sozusagen nur relativ geradliniges Denken am Start. Ist mein Generalvorurteil zum Thema. Wir haben vorhin über Paderborn gesprochen und darüber, dass es mir da sehr gut gefallen hat. Am 1. Mai gibt es ja die Möglichkeit, auf Events zu gehen, die dann so Geburtstags-Events-Icons kriegen. Und so eins jibbet nun auch in Paderborn im Café Röhren. Geburtstagsständchen auf dem Paderborner Rathausplatz heißt das. Samstag, 1. Mai, also jetzt, ne? Demnächst Samstag. Warum ich das überhaupt nochmal, Padertaucher hat es geblockt auf geocaching-paderborn.de, warum ich das überhaupt nochmal erwähne, ist vor allem, obwohl es ja sehr regional ist, ne, ist vor allem das fantastische Foto, das beigepackt ist. Ich vermute, es ist ein Stockfoto, das hat der Padertaucher sicher nicht selber gemacht. Hund und Katze vor ihrem Geburtstagskuchen mit Mützen auf. Das beschreibt das Foto und ist fantastisch. Ja, es gibt übrigens, da kann man mal gucken, wenn man noch ein bisschen was zum Thema Apple ist böse lesen will. Es gibt übrigens einen relativ guten, nicht relativ, also einen sehr klugen Artikel, sinngemäß, also auf Englisch, sinngemäß, warum ich kein iPad kaufe und denke, dass auch ihr es nicht tun solltet. Ne? Da kann man noch so ein bisschen in die ganze Apple-Hass-Welt eintauchen. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass ich ein bisschen scrollen muss, weil ich nämlich offenbar die anderen Themen, nee, gar nicht. Hey, ist schon ein Ding. Ich bin viel schneller zu Ende, als ich gedacht habe, dass ich zu Ende komme. Wobei dieses viel schneller ja auch nur heißt, dass ich irgendwie, jetzt gucke ich aber mal nach, mal hier locker schon, oh, fast eine Stunde verquatscht habe. Da habe ich jetzt alleine schon so viel geredet, wie wir beide sonst zusammen reden. Und das Ganze ja auch, hatte ich jedenfalls den Eindruck, relativ fix. Wenn euch das zu schnell war, ihr nicht alles mitbekommen habt, habe ich eine ganze Menge von dem Zeug, das ich hier gesabbelt habe, auch noch im Beitrag abgelegt. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, weswegen ihr den Podcast wahrscheinlich erst morgen früh genießen könnt. Ich habe mich gefreut, hier heute Abend für euch den Alleinunterhalter spielen zu dürfen. Kurz zur Klärung, wenn aber absagt Tage vorher, dann sagen wir einfach den Podcast ab. Aber ich denke mal, wenn sozusagen alle drauf warten und wir keinem gesagt haben, wir können nicht, dann sollten wir einen Podcast machen. Und das sind dann genau die Momente, in denen solche Podcasts entstehen. Falls ihr euch in nächster Zeit in der Gegend rumtreibt, am 1. Mai wird der Schulzenhof eröffnet. Einigen ist er bereits als Dosenfischer Kescher-Treffen, Treffpunkt bekannt, da haben wir unser allererstes Kescher-Treffen abgehalten. Der Schulzenhof ist ziemlich geil geworden. In Gneven befindet sich der, einen kleinen Blogbeitrag hat aber dazu bereits geschrieben. Da könnte man nach seiner Cache-Tour mal kurz einkehren und eine leckere Torte essen und vor allem einen Lesekaffee trinken. Das ist ein Kaffee mit Text. Da hier wird also ein Kaffee und in der Tasse ist so eine Geschichte. Und die zieht man sich da raus und dann liest man die während des Kaffeetrinkens oder liest sie seinem Tisch vor und hat sich köstlich amüsiert und einen guten Kaffee getrunken. Das sind so die Geheimnisse des Schulzenhofs. Da könnt ihr zum Beispiel hingehen, wenn ihr da nicht hingehen wollt, könntet ihr Sonnabendabend, Entschuldigung, dass wieder alles Tipps für Norddeutschland sind, aber könntet ihr Sonnabendabend bei der Eröffnung der Werkstatt der Künste dabei sein. Das wiederum ist Teil des Filmfests, das hier am 4. Mai startet. Das ist, glaube ich, überregional bekanntes Filmfest, ziemlich gutes Filmfest, startet hier demnächst. Am Sonnabend wiederum könntet ihr Open Derp vorbeikommen. Da nämlich ist Schmalz und Marmelade wieder auf der Bühne und zwar im Landestheater Parchim. Da gibt es also Parchim, kleines Städtchen, hat ein Theater. Da gehen wir auf die Bühne. Ja, jetzt ist, glaube ich, alles gesagt. Wenn ich was vergessen habe, seht es mir nach und schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass ihr den aber genauso vermisst habt wie ich und euch mit mir darauf freut, in nächster Zeit, also in der nächsten Woche, dann wieder uns beide hier an den Mikrofonen zu haben. Ja. So, und jetzt muss ich jetzt mal durchatmen. Haut rein. Tschüss. Das war Dosenfischen. Tschüss. Tschüss.